ARD. SWR Kultur. Forum.
Krieg, Inflation, Reformstau, wie raus aus der schlechte Laune-Falle. Mein Name ist Klaus Heinrich. Seit einem Jahr ist die Regierung Friedrich Merz im Amt und die Stimmung ist im Keller. Union und SPD produzieren beim Publikum vor allem Frust. Die wirtschaftliche Lage ist schlecht, die Angst vor Krieg und Inflation lähmt und im Osten droht sogar die Machtübernahme durch die AfD. Ist dieser Pessimismus also mal wieder typisch deutsch und wie kommen wir aus dieser Emo-Falle wieder heraus? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit der Juristin und Publizistin Dr. Liane Bettnatz, mit dem Transformationsforscher Professor Dr. Raj Kollmorgen von der Hochschule Zittau-Görlitz und mit der Neurowissenschaftlerin Professor Dr. Maren Urner von der FH Münster. Kein Aufschwung in Sicht, Krieg in der Ukraine, ungeordnete Migration, der Klimawandel, Angst, Politik von links, aber eben auch vor allem von rechts. Für schlechte Laune und Pessimismus gibt es ja reichlich objektive Gründe und manchmal scheint es, als seien wir Deutsche, wenn schon nicht wirtschaftlich, dann aber in Sachen schlechte Laune Weltmarktführer. Frau Urner, ist der weit verbreitete Pessimismus in Deutschland wirklich typisch deutsch?
Jein. Also generell ist es so, dass wir Menschen alle einen Negativitätsbias haben. Also sprich, dass wir einen Hang oder eine Vorliebe, wenn wir es noch ein bisschen extremer ausdrücken wollen, fürs Negative haben. Das ist evolutionsbiologisch aus Sicht des Hirns sozusagen sehr einfach zu erklären. Denn in der Zeit, in der unser Hirn entstanden ist, irgendwo so um die Steinzeit, war es natürlich sehr, sehr wichtig, auf Negatives sehr schnell und eben auch aktiv zu reagieren, weil das potenziell sonst das Letzte war, was wir wahrgenommen haben. Gleichzeitig sehen wir aber eben auch über Kulturvergleiche, also beziehungsweise Ländervergleiche, dass in Deutschland vor allem etwas vorhanden ist, was sich als Unsicherheitsvermeidung in der Psychologie durchgesetzt hat. Das klingt erstmal ein bisschen sperrig. Niemand mag gerne Unsicherheit, aber in Deutschland ist dieses Nichtmögen besonders stark ausgeprägt. Und das geht dann häufig einher mit auch so einem pessimistischeren Weltbild, dass man eben versucht, naja, das Unsichere noch kleiner zu halten und dann lieber erstmal alles negativ zu sehen.
Auch weil unser Gehirn gelernt hat, wenn wir erstmal pessimistisch drangehen, können wir schon mal nicht negativ enttäuscht werden?
Ja, das ist natürlich auch nicht ganz unverbreitet. Ich weiß nicht, inwieweit das aber jetzt tatsächlich wissenschaftlich auch zwischen Ländern schon verglichen ist. Da kann ich keine Aussage zu machen.
Wiederbewaffnung, atomares Wettrüsten, Atomkraftwerke, saurer Regen, Klima. Warum sehen wir hierzulande die Dinge oft düsterer als andere Länder, Frau Bettner? Zumindest gefühlt. Ist das die berühmt-berüchtigte deutsche Romantik?
Ich bin ein großer Fan der literarischen Romantik und ich war gerade erst im Romantikmuseum, im Deutschen Romantikmuseum, das ist der korrekte Name, in Frankfurt. Allerdings, das, was hier im Moment passiert, ist keine romantische Untergangsstimmung, in der sich ja teilweise wirklich die Romantik auch ein bisschen gefällt, sondern es gibt einfach manifeste Fakten und die sind sehr, sehr unschön. Und ich habe die Zahlen mitgebracht. Das ist der aktuelle IFO-Geschäftsklimaindex, also vom IFO-Institut in München, eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute aus dem April 2026. Und die Zahlen sind ziemlich alarmierend. Darin steht eben, dass sich die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland massiv verschlechtert hat. Und das ist jetzt eben nicht nur reine Stimmung, sondern der Geschäftsklimaindex ist auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2020. Und das ist nicht lustig. Und wir haben zwei Kernbranchen, denen es besonders schlecht geht im Moment. Das ist die Chemieindustrie und das ist die Automobilindustrie, die den Anschluss gerade bei E-Autos zu China, ich würde sagen, unaufhaltsam verloren hat. Das sind zwei Schlüsselindustrien, die natürlich ganz viel Zulieferer haben, auch insbesondere im Automotive-Bereich, die jetzt auch ins Wanken geraten. Stellenabbau und das ist jetzt nicht einfach Untergangsstimmung, sondern es klappt viel zu wenig nicht mehr und da komme ich im Laufe des Gesprächs nochmal zurück. Mhm. Gestern hat das Clemens Fuß, das ist der Präsident des IFO-Instituts, nach diesem Interview im ZDF mit Friedrich Merz sehr, sehr klug analysiert.
Reale Hintergründe gibt es selbstverständlich für schlechte Laune, haben wir ja schon eingangs gesagt. Und natürlich sind es auch manchmal die kleinen Dinge. Die Bahn kommt zu spät, kein Arzttermin, den man bekommen kann. Der Sprit ist so teuer. Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte nennt das Jammerfolklore, Herr Kollmorgen. Die gibt es aber nicht nur im Westen bei uns, oder?
Hm. Man kann das auch Jammerfolklore nennen. Ich wäre eher dafür, an das anzuschließen, was wir ja gerade gehört haben. Also ich fand das jetzt einen sehr gelungenen Einstieg, denn ich würde auch den Befund teilen wollen, dass wir gerade in einer schwierigen Zeit sind. Also das kann ja wirklich jeder sehen. Und würde das verbinden mit dem Grundbefund, dass wir uns eben in einer neuen Transformationsperiode befinden, die alle Gesellschaften, streng genommen weltweit, und bestimmte Gesellschaften im Westen wahrscheinlich noch in besonderer Weise gerade herausfordern. Und darauf sind wir, und das nimmt jetzt ein bisschen Bezug auf diese Unsicherheitsvermeidungsstrategie der Deutschen, darauf sind wir in der Bundesrepublik etwas oder vielleicht etwas mehr als andere schlecht eingestellt, weil es uns vorher so gut ging. Das ist ja auch ein bekanntes sozial-psychisches Phänomen, dass wenn über viele Jahre aufgehäuft eine Zufriedenheit sich in der Bevölkerung breit macht und auch gerade in den Gruppen, die für die Gestaltung zuständig sind, und das sind neben den Bürgerinnen und Bürgern natürlich die Politikerinnen und Politiker. Also wenn ein Wohlfahrtsstaat so gewachsen ist, wie das der Bundesrepublikanische gemacht hat, und wenn der so vermachtet und ineinander verschraubt wurde, weil er auf Sicherheit geeicht wurde, dann sind solche großen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, natürlich nochmal eine besondere Konfrontation und fordern den politischen Betrieb, die Demokratie in besonderer Weise heraus.
Dann ist der Pessimismus, Frau Urner, so eine Art Verlustangst oder Verlusterfahrung auch schon?
Verlusterfahrung und anknüpfend an das, was Herr Kollmorgen gerade gesagt hat, spielt noch eine Tendenz mit rein, diese Bereitschaft, sich zu verändern. Mhm. Veränderung auch da wieder aus Hirnsicht erstmal was Anstrengendes. Denn neben dem Fokus auf negative Nachrichten, um den Körper, in dem das Gehirn drinsteckt, am Leben zu halten, setzt es eben auch darauf, besonders viel immer so machen wie bisher. Das kennen wir alle, ne? Die bekannten Aussagen dazu. Das war schon immer so, das haben wir noch nie anders gemacht. Das ist erstmal sozusagen neurobiologisch übersetzt total sinnvoll, weil jede Veränderung in der Gewohnheit ja bedeutet, ich muss mehr Energie investieren. Und das Gehirn verbraucht ein Fünftel des gesamten Energiehaushalts und wiegt aber nur ungefähr 1,5 Kilo, was natürlich überhaupt nicht einem Fünftel des Körpergewichts entspricht. Zurück zu dem, was das jetzt gesellschaftlich bedeutet. Wenn wir dann sowieso noch eine Kultur haben, die Veränderung eher bestraft, also Stichwort Risikobereitschaft, was bedeutet es zu scheitern, was bedeutet es Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein. Den Kindern in deutschen Schulen wird abgewöhnt, neugierig zu sein. Ja? Sprich, wenn wir das als Phänomen noch mal mehr kulturell verankert haben, dann ist die Bereitschaft, sich zu verändern, anzupassen, Transformation nicht nur anzunehmen, sondern sogar im besten Fall mitzugestalten, natürlich eher gering.
Also Scheitern und Neugier, daran liegt es manchmal, dass dort zu wenig Erfahrungen gemacht werden. Aber Transformation heute, die Herr Kollmorgen eben gesagt hatte, Frau Bettnerz, diese Erfahrung hat man in der Bundesrepublik doch öfter gemacht. Zuletzt beispielsweise in der Diskussion Agenda 2010, als wir 5 Millionen Arbeitslose hatten und ein sozialdemokratischer Kanzler mit der Folge des Machtverlusts eine umstrittene Reform durchgeführt hat. Das war doch ein ähnlicher Stresstest wie heute, oder?
Ja, aber wir haben halt einen Kanzler, der genau nicht das macht, was Herr Schröder damals gemacht hat, den ich zwar sehr, sehr kritisiere für seine Haltung zu Putin, aber der damals im Endeffekt seine Kanzlerschaft riskiert hat und auch verloren hat, weil er gesehen hat, so geht das einfach nicht weiter. Und radikal letztlich umgebaut hat und mit dem Mut zum Risiko. Und da würde ich gerne Ihnen zustimmen, Frau Urner, das ist eben das Problem hier in Deutschland. Das ist zu viel Besitzstandswahrung. Und man sollte vielleicht ein bisschen sich so die Attitüde von Christoph Schlingensief, Scheitern als Chance, zu eigen machen. Also dass, wenn man Chancen ergreift, kann man scheitern, aber sie können auch funktionieren. Und das funktioniert hier zu wenig. Ich beschäftige mich ja wirklich sehr viel mit Wirtschaftsthemen. Allein die Start-up-Kultur ist hier im Vergleich zu anderen Ländern deutlich weniger ausgeprägt. Es gibt einfach zu wenig Mut zum Risiko und zu viel Beharren an dem, was man hat und was schon immer war, und das eigentlich plakativste Beispiel dafür war die ganze Rentendebatte. Also dass man im Prinzip jetzt das Rentenproblem in die Zukunft verschoben hat, weil die SPD das unbedingt so wollte und weil Herr Merz dachte, nur so kann er weiter Wahlen gewinnen. Und ich habe damals geschrieben, dass eigentlich die junge Gruppe oder so. Und das ist jemand, was eigentlich die CDU auch wieder belebt hat, weil man da gesehen hat, das sind Leute, die denken an die Zukunft und nicht nur daran, wie kann man jetzt auf Zeit spielen und irgendwie alles so behalten, wie es ist. Ich glaube, das ist das, was Glaubwürdigkeit schafft. Und um den Bogen zurückzuspinnen, das ist das, was Schröder gemacht hat. Er hat eben die Dinge nicht schön geredet wirtschaftlich, sondern hat gesehen, bei diesen Arbeitslosenzahlen, man muss hier fundamental eingreifen und den Sozialstaat zurückstutzen. Und ich bin jetzt nun wirklich auch niemand, der kein Gespür hat für soziale Belange, im Gegenteil. Aber ja, und man wurstelt sich so durch und das merken die Leute. Und daher ist auch diese ganze Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung.
Frau Unner, dann nochmal, also eine Unzufriedenheit, das Gehirn merkt eigentlich, es muss was passieren, es ist was los, es setzt mich unter Stress, Veränderungsstress. Gleichzeitig wollen wir das eigentlich auch? Wollen wir Veränderungen dahingehend, dass wir wieder eine neue Sicherheit bekommen? Leiden wir möglicherweise darunter, dass eben nichts passiert, wirklich, politisch zum Beispiel?
Ja, da kommen wieder diese Biases zum Tragen. Also diese, auf Deutsch wird das häufig übersetzt als kognitive Verzerrung. Ich finde das so ein bisschen einen schlechten Begriff, weil das so klingt, als ob das Gehirn irgendwie uns was Böses will. Aber das ist natürlich, gelinde gesagt, Quatsch. Und neurophilosophisch sehr schnell wird das zu einer Sackgasse geführt, weil wem will denn das Gehirn was Böses und wer ist das dann? Aber mal das beiseite gelassen, es sind sozusagen so kognitive Schnellschüsse. Vielleicht ist das eine bessere Übersetzung. Und da spielt eben diese Angst vor Veränderung aufgrund der möglichen Energieeinsparung eine ganz, ganz große Rolle. Wenn man dann aber Menschen fragt, naja, ob sie bereit sind, sich zu verändern, und da kommt jetzt ein weiterer von diesen Bias zum Tragen, dann sagen sie, ja, ich schon, aber die anderen nicht. Und das sagen mittlerweile sehr, sehr viele Menschen. Also sprich, das, was wir da sehen, ist die sogenannte pluralistische Ignoranz. Also, dass wir alle uns für progressiver und veränderungsbereiter halten als den Rest oder die Mehrheit. Und das ist so ein bisschen ein Problem natürlich, oder auch nicht nur ein bisschen, sondern ein ziemlich großes Problem, weil da zu wenig drüber gesprochen wird und medial das auch nicht abgebildet, also nicht dieses Phänomen, dass es das gibt, sondern dass sozusagen etwas abgebildet wird, eine Stimmung in der Gesellschaft, die eigentlich eher der Vergangenheit entspricht, weil die Mehrheit der Menschen schon sehr viel weiter ist.
Herr Kollmorgen, Sie beschäftigen sich ja mit Transformationsprozessen. Sind die Menschen im Osten pessimistischer oder anders drauf als die im Westen?
Ja, ich glaube, da gibt es sowas wie einen ambivalenten Befund. Also auf der einen Seite, das ist ja auch schon sehr oft thematisiert und geradezu kolportiert worden, verfügen Ostdeutsche, jedenfalls die, die es erlebt haben und insbesondere die, die in den 90er Jahren und vielleicht auch noch frühen 2000er Jahren groß geworden sind oder schon erwachsen waren, mit Sicherheit über eine Umbrucherfahrung. Also das heißt, Transformation ist ja nicht nur dieser engere Umbruch, wo das Unterste zu Oberst gekehrt wird, sondern Transformation ist ein langfristiger Prozess, was im Übrigen auch ganz generell für unser Thema gilt. Denn was immer wir jetzt anstellen, nichts davon wird in 1, 2, 3 oder 5 Jahren die Lage der Bundesrepublik, die Gesellschaft der Bundesrepublik vollständig umkrempeln. Da reden wir immer eher von 20 oder 30 Jahren, was im Übrigen ja bedeutet, dass man es ganz gewiss noch deutlicher, schneller angehen sollte und nicht noch länger zuwarten. Aber wieder zurück zu den Ostdeutschen. Ich wollte eigentlich sagen, dass die Ostdeutschen auf der einen Seite in der Tat über Transformationserfahrungen verfügen. Und das bringen sie natürlich auch in die jetzige Debatte ein. Und auf der anderen Seite hat aber just diese Transformationserfahrung unter den damals gegebenen Bedingungen dazu geführt, dass es nicht nur eine gewisse Transformationsmüdigkeit gibt, dass man das also nicht mehr hören will. Jetzt fangen wir schon wieder an, eine Reform anzuschieben, eine ganz große, die alles auf den Kopf stellt, sondern auch einen gehörigen Skeptizismus gegenüber der Steuerungsfähigkeit der politischen Institutionen und der politischen Akteure. Und das merken wir unter anderem auch am Wahlverhalten und an der Stimmung in Ostdeutschland. Siehe die letzten Umfragedaten zur AfD in Sachsen-Anhalt. Das werden ja viele Hörerinnen und Hörer auch zur Kenntnis genommen haben. Die AfD, die bei 41%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist eine Zahl, die einen erstmal aus den Schuhen haut, aber die verdankt sich auch dieser besonderen Erfahrung einerseits der letzten Jahrzehnte, aber auch der besonderen Lage in den ostdeutschen Ländern.
Sind die resilienter, die Ostdeutschen, wenn man schon eine Umbruchserfahrung gemacht hat von solch gewaltiger Art wie vor 36 Jahren? Haben die uns im Westen was voraus?
Ja, das kann man sagen. Nochmal, das kann man ja jetzt für die heute 16- oder 20-Jährigen unmöglicherweise in Anschlag bringen. Natürlich passiert auch etwas in den Familien und in den lokalen und regionalen Kulturen. Also es findet auch so etwas wie ein Übertrag statt. Aber wir reden jetzt insbesondere von den Älteren und richtig ist wohl, wir haben eine Mehrheit in Ostdeutschland, die das noch aktiv erlebt hat, weil die Gesellschaft in Ostdeutschland ja auch noch deutlich älter ist als in Westdeutschland. Und macht das resilienter? Also ich bleibe bei meiner Antwort, jein. Ne? Also auf der einen Seite ist es ein Erfahrungsraum natürlich, der etwas auch psychisch mit dir macht. Du bist darauf vorbereitet, du hast das schon mal erlebt und du kannst vielleicht aber auch anders Forderungen stellen und vor allem kannst du Erwartungen formulieren, wie es nicht gehen sollte, weil du es ja einmal durchgemacht hast. Und viele Ostdeutsche neigen dazu, nicht sehr viel Vertrauen in die Regierenden aufzubringen weiter, weil sie der Ansicht sind, dass auch vor dem Hintergrund der letzten 30 Jahre so vieles in ihrer Wahrnehmung schiefgelaufen ist. Ich teile das nicht, aber für viele ist offensichtlich vieles schiefgelaufen und sie haben die Angst, dass sie, wenn jetzt wieder eine solche radikale Transformation beginnt, sie wiederum die Verliererinnen und Verlierer sind des Prozesses.
Frau Urner, merkt sich ein Gehirn etwas wie eine Umbruchserfahrung, eine Niederlage ein Leben lang?
Also erstmal finde ich das Jein sehr sympathisch von Herrn Kollmorgen, da werde ich gleich noch drauf eingehen, ja. Aber erstmal die Frage beantworten. Ja, bei jeder Erfahrung führt zu einer Erinnerung, häufig unbewussten Spuren, also dass wir nicht aktiv darauf zugreifen können und sagen können, das hat mich jetzt so und so geprägt oder jemand dann erzählen würde, naja, die und die Zeit hat mich dahingegen resilienter oder weniger resilient gemacht. Und dann komme ich zu dem Jein. Es kommt eben drauf an, das klingt jetzt fast wie die Juristin, ne? Da müsste Frau Bettnerz übernehmen, aber es kommt drauf an, eben auch in der Hirnsache. Also sprich, es kommt drauf an, wie wir damit umgehen. Und da ist es ganz spannend. Wahrscheinlich kennen alle oder sehr viele Menschen posttraumatische Belastungsstörungen oder posttraumatische Belastungsfolgen mit negativen Folgen oder verbinden das mit negativen Folgen. Das viel größere Phänomen ist posttraumatisches Wachstum. Also sprich, viel, viel mehr Menschen gehen nach einer schlimmen bis traumatischen Erfahrung gestärkt daraus. Und das hat was mit meinem Umfeld, meiner Genetik und meinen eigenen Fähigkeiten aus einer schwierigen Erfahrung etwas Positives, etwas zu lernen, Stichwort Scheitern, was wir eben auch schon hatten im Business-Kontext, daraus rauszuziehen. Also sprich, das ist natürlich immer eine Interaktion aus Individuum und Umfeld. Wir wissen zum Beispiel, das ist ganz, ganz wichtig oder eine wichtige Zutat, damit Menschen posttraumatisches Wachstum erfahren, ist, dass da andere Menschen da sind, die die Person unterstützen, die ihr zuhören, die für sie da sind. Alleine schafft man das sehr viel schwieriger. Und wir wissen eben auch, dass es ein Stück weit eine Veranlagung ist.
Frau Bettnerz, jetzt haben wir gesehen, 41% der Menschen in Sachsen-Anhalt bei der Meinungsumfrage Infratest DIMAP vor den Wahlen im September würden die AfD wählen. Die klassischen westdeutschen mittleren Parteien sind dort kaum noch gefragt. Die CDU kriegt gerade in der Umfrage nur 26%. Das ist ja doch eine erstaunliche Sache. Kommt da richtig was auf uns zu im September?
Ja, da kommt sehr viel auf uns zu und ich kann nur das, was Frau Urner und Herr Kollmorgen gesagt haben, bestätigen und vielleicht um meine eigene Erfahrung ergänzen. Ich schreibe seit über 10 Jahren kritisch über die AfD und die Neurechte. Also ich bin wirklich unverdächtig, inhaltlich mit diesem Gedankengut zu sympathisieren.
Haben Sie auch schon häufig in dieser Sendung gemacht, ja?
Genau, allerdings ich spreche mit Ihnen. Ich spreche mit der neuen Rechten. Es gibt für mich das Buch der Stunde von einem Soziologen, sehr berühmter Soziologe sogar, Aladin Elmar Afani, Misstrauensgemeinschaften. Und er beschreibt, dass sich Menschen im Misstrauen finden. Also er nennt es eben Misstrauensgemeinschaft. Man findet Vertrauen untereinander im Misstrauen. Der eine war mit der Corona-Politik nicht einverstanden, der andere ist generell. Der glaubt, es gibt eine Lügenpresse, wie auch immer. Aber so treffen diese Menschen sich. Und es gab Anfang November die Seitenwechsel-Buchmesse in Halle, die sich versteht als Gegenmesse zu Leipzig und Frankfurt und wo die rechten Verlage alle ausgestellt hatten. Jedenfalls war für mich, Erweckungserlebnis ist ein großes Wort, aber es hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Also mich haben auf dieser Buchmesse sehr viele Leute angesprochen und wollten mit mir sprechen und sagten, ja, wir danken Ihnen. Ich so, wofür? Sie wissen noch, dass ich gegen die AfD bin. Ja, weil Sie sprechen ja wenigstens mit uns. Und das öffnete dann die Möglichkeit für sehr tiefe Gespräche, wo Leute mir dann erklärt haben, warum sie so frustriert sind von der etablierten Politik und sich hin zur AfD orientiert haben. Und dann auch teilweise sagten, ja, die AfD ist eigentlich doch nur die CDU von früher. Das gab mir dann die Chance zu erklären, nein, das stimmt nicht. Die AfD war von Anfang rechtspopulistisch, auch im Jargon insbesondere, und ist nicht die CDU von früher. Aber alleine sowas Banales, wie dass man offen dafür ist, mit diesen Menschen zu sprechen, kann Vertrauen zurückgewinnen. Man unterschätzt so ein bisschen den Faktor Psychologie in dem Ganzen. Also man muss Vertrauen zurückgewinnen. Und ja. So wie das im Moment auf Ebene der etablierten Politik läuft, wenn zum Beispiel Frau Baas jetzt sagt, es gibt keine Einwanderung in die Sozialsysteme und ihr selbst ein SPD-Landrat widerspricht, dann das ist ja evident nicht wahr. Und das spüren die Leute. Und ich glaube, es geht wirklich perspektivisch, wenn man versuchen will, die AfD wieder zurückzutimmen, insbesondere im Osten. Und da, ich will es nicht so lange sprechen, aber eben da auch wieder sozusagen das tief verankerte Gedächtnis. So sehr man früher dem Staat misstraut hat, dem DDR-Staat, das wird jetzt quasi so ein bisschen projiziert auf die jetzige Regierung, weil man schon einmal so schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Frau Urner, was halten Sie denn von diesem Begriff Misstrauensgemeinschaft? Und könnten Sie den Weg, den Frau Bettnatz gerade gezeigt hat, empfehlen, mit Rechten sprechen? Bringt das was?
Ja, also ich fange hinten an. Und zwar tatsächlich wissen wir aus sämtlichen, und ich bin so dankbar, dass sie da den Ball sozusagen jetzt gerade ja, ins Spiel gebracht hat, wissen wir aus sämtlichen Studien, dass also die zum psychologischen Gefühl der Selbstwirksamkeit beziehungsweise dem Gegenteil davon, der Hilflosigkeit. Und das ist das, was ich sozusagen psychologisch daraus höre und damit natürlich auch neurowissenschaftlich, was Frau Bettnatz gerade auf gesellschaftspolitischer Ebene beschrieben hat. Das schlimmste Gefühl, was man Menschen geben kann, ist, dass sie selbst nichts beitragen können beziehungsweise nicht selbstwirksam sein können. Also diese Hilflosigkeit. Und das ist wirklich dieses ganz Klassische, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Und eine Verwirrung und damit einhergehender Vertrauensverlust. Wie kann ich das wiederherstellen? Genau das, was sie beschrieben hat. Die erste wichtige Zutat dafür ist, zuhören. Und weil wir so schlecht darin, das ist jetzt ein leicht zynischer Kommentar, weil wir so schlecht darin geworden sind, haben wir mittlerweile noch ein Adjektiv vor das Zuhören gesetzt. In der Psychologie, es gibt jetzt das aktive Zuhören. Also um Menschen daran zu erinnern, dass Zuhören eben alles andere als passiv und irgendwie unanstrengend ist. Und ich übe das tatsächlich mit meinen Studierenden. Ich übe das aber genauso mit PolitikerInnen, mit Unternehmen, mit den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, die wir haben, weil da ich immer wieder festgestellt habe, das, was fehlt, ist die Bereitschaft und auch die Fähigkeit, wirklich zuzuhören und zu verstehen. Und Menschen merken das, genau wie Sie beschrieben haben. Ja, Menschen merken, ob etwas authentisch ist oder nicht und ob sie, jetzt können Sie das Wort Ihrer Wahl einsetzen, ne? Also beschummelt werden oder eben stärkere Wörter oder nicht. Und da sind wir tatsächlich relativ gut drin. Und dann sagen viele, ja, aber wie ist es denn mit Trump? Ja, genau, der stellt sich halt hin und sagt halt ehrlich, ich mache das so. Und das wiederum gibt ihm dann Punkte. Ne? Ich habe dieses ganze Geld oder eben auch nicht, aber ne, ich mache das und das. Und damit ist er der True Guy und der Honest Guy, also der Ehrliche und Wahre, weil er es ehrlich anspricht. Und das kreiert Vertrauen, also auf so eine absurde Art und Weise.
Ja, weil er ja auch beweist, dass man etwas ändern kann. Er macht es ja frech bis an die Grenze des gesetzlich Möglichen. Die Grenzen überschreitet er manchmal, lässt sich allerdings bisher immer noch von Richtern zurückpfeifen. Das zeigt den Wählern ja, ich kann etwas bewirken. Ich muss nicht machtlos sein. Ist ja auch eine Form von Selbstwirklichkeit, Herr Kollmorgen. Ist das einer der Gründe, warum Menschen, insbesondere im Osten, aber nicht nur da eben AfD oder andere Protestparteien wählen, weil sie es dem Etablierten und denen da oben erst recht mal so richtig schön zeigen können?
Ja, diese Proteste, das bereden wir ja, das wollen wir mal festhalten, jetzt alle miteinander schon seit mindestens 10 Jahren.
Ja.
Und wenn es relativ einfach wäre, das Problem zu beheben, das gilt im Übrigen auch für das Miteinander sprechen. Denn tatsächlich hatten wir Zeiten, wo wir uns in der Bundesrepublik und auch in den ostdeutschen Bundesländern demgegenüber deutlich geöffnet hatten. Also ich darf an Frank Richter erinnern, damals der Chef der Landeszentrale für politische Bildung, der das sehr intensiv betrieben hat und versucht hat, Erfahrungen aufzuschichten bei denen, die teilnahmen. Also das ist ja jetzt kein ganz neuer Rat. Das ist wirklich etwas, was wir seit vielen Jahren diskutieren. Und trotzdem gelingt es uns aus bestimmten Gründen nicht besonders gut. Und ich würde anregen, dass wir uns eben über diese Gründe auch noch mal ein bisschen intensiver unterhalten. Und ich würde gerne noch mal festhalten wollen, dass es auch mit Sicherheit nicht alleine diese Kommunikationskultur ist, Hintergrund die Frage der Bildung von Misstrauensgemeinschaften. Und ich will damit nicht sagen, dass das keine Rolle spielt. Also ich will das gar nicht abwerten, nicht im geringsten. Ich will nur festhalten, dass wir es eben auch mit veränderten Kontexten, mit veränderten gesellschaftlichen Strukturen zu tun haben. Ja, Menschen beteiligen sich heute auch anders. Also Selbstwirksamkeit ist ja nichts Ahistorisches. Menschen wollen sich nicht immer in gleichem Maße einbringen in politische Prozesse und in die Gestaltung. Das hängt sehr mit ihrer Bildung, unter anderem mit ihrem Alter, mit ihren eigenen Erfahrungsräumen, mit dem politischen System, mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten und so weiter und so fort zusammen. Und ich glaube, nur wenn wir versuchen, einen eher ganzheitlichen Blick auf dieses Phänomen zu werfen, also das heißt sowohl diese wirtschaftlichen, veränderten global wirtschaftlichen Bedingungen mit einzubeziehen, über die Fragen veränderter politischer Kulturen bis hin zu diesen auch Kommunikationsofferten, die wir weiter brauchen. Und ich bin Frau Bettnartz dankbar, dass sie das angesprochen hat, weil wir das in der Tat weiter brauchen, ganz sicher weiter brauchen. Und Demokratie bedeutet ja genau das, zu verstehen, dass der andere, sonst bräuchten wir diese Regierungs- und politische Systemform ganz gewiss nicht. Wir brauchen sie nicht, wenn alle das Gleiche denken. Ist sie überflüssig. Ne? Wir müssen uns miteinander auseinandersetzen. Und von mir aus kann man das in sehr unterschiedlichen Formen machen. Dafür ist eine Demokratie auch offen. Da wünschte ich mir im Übrigen in der Tat die eine oder andere Weiterentwicklung, denn unser Institutionssystem ist relativ alt. Aber dieser etwas stärker ganzheitliche Blick scheint mir wichtig zu sein, auch mit Blick auf das Pessimismusproblem.
Krieg, Inflation, Reformstau, wie raus aus der schlechte Launefalle, so nennen wir dieses SWR-Kulturforum. Das diskutieren Liane Bettnartz, Ratsch Kollmorgen und Maren Urner. Und mein Name ist Klaus Heinrich. Also wer nährt denn den Pessimismus in Deutschland? Sind es die realen, schwierigen politischen und wirtschaftlichen Umstände, Transformationsprozesse? Sind es die unfähigen Politiker und die negativen Populisten? Oder liegt es nicht auch ein bisschen auch an uns selbst? Wie veränderungsfähig ist der Mensch im Allgemeinen und jetzt speziell in Deutschland im Jahre 2026?
Ja, da gibt es das schöne englische geflügelte Wort Change by Design or Disaster. Also verändern wir uns mit Überlegung. Und die Klimakommunikation kann da ein Liedchen von singen, wie schwer das ist, wenn man irgendwie versucht, mit Menschen langfristige Probleme anzugehen. Oder eben muss es erst ein Desaster geben. Und wir in diesem Notfallmodus sein, also sprich, wenn es wirklich nicht mehr anders geht und auch da haben wir dann entsprechende Ausdrücke, dass Wasser bis zum Hals steht, dann schaltet unser Körper automatisch, ohne dass wir das noch bewusst steuern können, in diesen bekannten Dreiklang aus Fight, Flight und Freeze, also kämpfen, flüchten oder erstarren. Das sind dann die Reaktionsmuster, die wir noch kennen. Das Tolle ist ja, der Mensch ist die einzige Spezies, die über sich selbst nachdenken kann auf eine sehr komplexe und involvierte Art und Weise und überhaupt sowas wie eine Demokratie auf die Beine stellen kann. Und wir haben sozusagen das Equipment dafür in unseren Köpfen, auch diese Designschiene zu bedienen. Die funktioniert aber nicht, und da kommt wieder die Desasterschiene zum Tragen, wenn Menschen in einem häufig mittlerweile Dauerzustand von Angst und Unsicherheit sind, die Phänomene, die wir ja auch schon angesprochen haben, weil dann das Hirn tatsächlich nicht in der Lage dazu ist. Wir wissen aus neurowissenschaftlichen Studien, dass Angst uns statistisch signifikant dümmer macht, dass der IQ sinkt statistisch signifikant, wenn wir in Angst sind. Und wir wissen eben, also das wissen wir aus den psychologischen Studien und aus den neurowissenschaftlichen, dass es daran liegt, dass die Bereiche, die für die höheren kognitiven Fähigkeiten verantwortlich sind, dann nicht mehr zugänglich sind. Also sie sind quasi blockiert, wie mit so einem Sackgassenschild. Und wenn mir ein letzter Gedanke an der Stelle hier erlaubt ist, ich glaube, wir müssen den Elefanten im Raum ansprechen, den wir noch nicht adressiert haben. Denn natürlich geht es nicht nur um aktives Zuhören und Kommunikationsform. Die Kommunikation hat sich eben dahingehend stark verändert, seitdem es das berühmt-berüchtigte Internet gibt. Mhm. Und die Frage, wer entsprechend steuert, welche Informationen da an unser Gehirn rankommen und welche nicht. Und da müssen wir einen viel ehrlicheren Diskurs darüber führen, welche Interessen unsere Hirne und damit natürlich unsere Vorstellungen massiv beeinflussen.
Das heißt, wir werden manipuliert durch Internet, Social Media in der Weise, dass es auch die Arbeit des Gehirns verändert, signifikant?
Auf jeden Fall. Also nicht nur Social Media, sondern generell. Also wenn wir anschauen, dass die 6 reichsten Individuen mittlerweile weltweit eben nicht mehr eigentlich primär in Technologie setzen, sondern eigentlich in Medien, ist es aus neurowissenschaftlich-psychologischer Sicht natürlich total einfach nachzuvollziehen, weil die wichtigste Waffe, die ich haben kann, ist die Information. Also die Information, die bei Menschen ankommt und dann all das kreiert, was wir eben diskutiert haben. Also Stichwort Vertrauen oder eben Nichtvertrauen, Misstrauensgesellschaft. Auch die können ja, haben wir besprochen, zusammenschweißen. Und deshalb ist natürlich auch völlig klar, dass jeder Autokrat und Diktator als erstes die Pressefreiheit einschränkt. Das wissen wir, das ist nichts Neues. Und trotzdem lassen wir das jetzt mehr und mehr im Digitalen zu.
Kommunikation ist das Stichwort. Und ist das nicht genau auch einer der Punkte der politischen Schwäche der heutigen Bundesregierung, Frau Bettnatz? Friedrich Merz als Bundeskanzler, seine kommunikativen Fähigkeiten werden dieser Tage sehr stark diskutiert, anlässlich ein Jahr seines Kanzlerseins. Wie wichtig sind die Probleme, die der Kanzler offensichtlich mit der Kommunikation mit seinem Volk hat, für die Politik und die gesellschaftliche Stimmung?
Sehr gravierend. Also er steht jetzt im Politiker-Beliebtheitsranking von 20 Politikern auf Platz 20. Und er hat im Prinzip 3 Schwächen. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Leuten, die sehr erfolgreich sind als CEO in der Wirtschaft, ist es so, sie brauchen erstens eine Strategie. Und unter diese Strategie ordnen sie dann Einzelmaßnahmen ein. Und diese kohärente Strategie, das hat Herr Fuß eben auch sehr klug gestern gesagt im ZDF, die ist nicht erkennbar. Man hangelt sich durch mit irgendwelchen Einzelmaßnahmen. Zweitens ist, dass man die eigenen Leute frühzeitig einsammeln muss und für diese Strategie begeistern muss. Das hat ja evident in der Rentendebatte nicht geklappt. Deswegen war ja die junge Gruppe so verärgert. Das hat er also nicht geschafft, selbst intern nicht geschafft, sein Konzept, das es ja offenbar so auch nicht gibt, gut zu verkaufen. Und drittens kommen natürlich dann immer wieder diese Aussetzer, also Stichwort Stadtbild. Er hat auch trotzig gesagt, jetzt auch im ZDF, nein, also er wolle jetzt auch nicht, jetzt zwar nicht der Ausdruck, den er gebraucht hat, aber sinngemäß so stromlinienförmig sein. Ja, aber als Bundeskanzler braucht man eine gewisse Gravitas und man kann, muss seine Emotionen im Griff haben. Und alle 3 Punkte bekommt er nicht wirklich gut in den Griff. Und wenn ich eine Sache noch ergänzen darf, jetzt passend zu dem, was auch gerade gesagt wurde, man sieht halt immer mehr, dass Leute sich in ihre Blasen zurückziehen und das sollten Politiker nicht machen. Und um es drastisch auszudrücken, ich halte es wirklich für ein Desaster und ich benutze diesen Begriff, anders als Friedrich Merz, nicht emotional und leichtfertig, dass sich jetzt in einer konzertierten Aktion führende SPD-Politiker, führende Politiker der Grünen und der Linken komplett zurückziehen von X. So. Aber das ist ein Ausblenden der Realität und jetzt posten sie auf Blue Sky, was ja sehr links ist. Da sind dann die Linken unter sich. Ja, Blasen. Twitter ist tough oder er heißt ja jetzt X, es ist tough. Ich bekomme das auch ab. Aber wenn man als Politiker aufgibt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, das ist wirklich schlimm. Und gerade bei der SPD ist es schlimm, weil die SPD ja anders als die Grünen besonders hohe Abwanderungszahlen von ehemaligen Wählern hin zur AfD hat. Und ich habe die aktuellen Zahlen dabei, also in der aktuellen Forsa-Umfrage, die ja schon zitiert wurde, 12%. Die SPD steht bei 12%. Also das ist nicht lustig. Also. Und sie steht in Sachsen-Anhalt übrigens, wo ja die Wahl hatten wir ja auch schon angesprochen, bei 7%. Ja. Also zu glauben, man würde jetzt, also was soll das? Will man sich jetzt dann noch mehr untereinander beklatschen und gar nicht mehr versuchen, an die AfD-Wähler ranzukommen?
Sieht so aus. Falsche Versprechungen, schlechtes Erwartungsmanagement, Reformstau, das geht die Regierung an, natürlich auch die etablierten Oppositionsparteien, die Grünen, die FDP gibt es nicht mehr, vielleicht sogar auch die Linke. Herr Kollmorgen, was erwartet eigentlich das Publikum von der Politik? Ja, klar, dass Politik Probleme löst, anpackt und macht. Brauchen wir, oder würde das vielleicht helfen, kommunikativ, aber eben auch psychologisch, brauchen wir eine Ansage? Brauchen wir so etwas wie eine Ruckrede oder eine Agendarede von Friedrich Merz oder von jemand anderem? Würde das helfen?
Da, gute Frage. Also ich halte von Ruckreden nicht allzu viel. Also es ist völlig richtig, dass Menschen sich für Dinge begeistern lassen, wenn sie sie nachvollziehen können und wenn so etwas wie eine Folgebereitschaft entstehen kann. Und das setzt wiederum Erzählungen und Kommunikation voraus. Das stimmt. Ich würde aber gerne doch noch mal den halben Schritt zurück machen und erstens uns alle ein bisschen davor warnen, dass wir die politische Klasse, und das schließt den Bundeskanzler ausdrücklich ein, Also es ist ja jetzt auch ein sehr beliebter Sport geworden,
ja, klar.
Hohn und Spott über ihn auszukippen.
Ja, ja.
Also ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun, auch mit Blick auf unsere politische Kultur. Ich würde eher sagen, nein. Und Frau Bettnartz, ich meinte jetzt auch gar nicht Sie direkt, aber Sie verfolgen das ja auch viel intensiver als ich, nehme ich an, was da so im öffentlichen Raum los ist, in den Blasen und auch zwischen den Blasen. Also ich trete erstmal auch an den Bundeskanzler mit einem großen Respekt heran und will nur noch mal darauf hinweisen. Also es haben sich, wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Rahmenbedingungen für das politische Agieren auch eines Bundeskanzlers in der Bundesrepublik in den letzten 20 Jahren dramatisch verändert.
Klar.
Und dazu zählen sowohl diese sozialen Medien, über die wir gerade sprachen. Also das ist eine Entwicklung, deren Folgen und längerfristigen Konsequenzen wir noch gar nicht abschätzen können, glaube ich. Das betrifft aber auch das Agieren und die Organisation von Parteien. Und dass wir nicht mehr diese Kanzlerdemokratie haben, die wir aus der alten Bundesrepublik kennen, das liegt ja nicht daran, dass Friedrich Merz so ungleich, ja was, dümmer, ungeschickt, nicht strategisch denkend oder nicht emotional genug ist als, ja, jetzt suchen Sie sich bitte jemand aus, also gerne auch Helmut Kohl. Ich sehe das nicht, sondern das liegt daran, dass sich die Kontextbedingungen auch für das Agieren der politischen Führungskräfte, der Regierung wirklich ernsthaft verändert haben. Und das sollten auch wir als Publikum oder als beteiligte, aktive Bürgerinnen und Bürger, sollten wir das auf der einen Seite erkennen und da auch mit unserem Erwartungsmanagement ansetzen. Ich gebe allerdings zu, das erwarte ich auch von der Regierung. Und dass sie sich da im letzten Jahr an vielen Stellen höchst unklug verhalten hat, das ist ja jetzt auch mehrfach diskutiert worden. Aber es geht auch um unser Erwartungsmanagement. Ne? Ja, also nicht nur die anderen adressieren, sondern bitte auch uns selbst.
Aber darf ich eine Sache ganz kurz dazu einhaken? Das stimmt. Allerdings hat Merz sich selber im Prinzip in diese Fallhöhe gebracht, weil er hat eine zu hohe Erwartungshaltung geweckt. Diese ganzen markigen Sprüche als Oppositionsführer, wie links ist vorbei und wie sehr er auch damals Olaf Scholz attackiert hat, vielfach auch zu Recht, aber trotzdem. Er hat aber diese Erwartung geweckt, dass mit ihm der Macher kommt. Im Prinzip hat er die Erwartung geweckt, dass mit ihm der neue Schröder kommt. Und die erfüllt er nicht. Und ich glaube, das führt auch zu dieser großen Frustration, die es im Moment über ihn gibt.
Schauen wir doch aufs Publikum. Wurde ja gerade vorgeschlagen, Frau Urner. Was erwarten Menschen eigentlich von denen da oben, von Staat, von Politik, von Politikern, die sie gewählt oder nicht gewählt haben? Oder sehen wir auch selber ein, dass wir möglicherweise auch Teil des Problems sind, weil wir die falschen Erwartungen oder zu hohe Erwartungen haben?
Ich möchte ganz ungern alle Menschen über einen Kamm scheren, weil wir da tatsächlich auch in der deutschen Bevölkerung und natürlich auch in allen anderen Ländern eine Bandbreite haben. Und das sehen wir ja auch anhand des politischen Spektrums. Also es gibt zum Beispiel so ein bisschen wie so ein Schieberegler, kann man sich das vorstellen, das unterschiedlich stark ausgeprägte Bedürfnis nach Sicherheit versus Freiheit. Also das sind sozusagen die Endpunkte, ne? Menschen, die sich nach 100%iger Sicherheit, wir hatten schon das Thema Unsicherheitsvermeidung vorhin, sehen, und Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich 100, ob das dann wirklich so ist, ist nochmal was ganz anderes, aber zumindest das so sagen, dass sie halt absolute Freiheit wollen. Und da sehen wir dann Menschen natürlich auch irgendwo dazwischen, dass sich das auch abbildet in der Erwartungshaltung an die Regierenden. Also sprich, manche befürworten eher eine Regierung, die ihnen möglichst alle Probleme aus dem Weg schafft. Und dieser Wunsch wird dann, das hatten wir eben auch schon ganz kurz, noch größer, wenn generell eine große Unsicherheit und Angst in der Bevölkerung herrscht. Das sehen wir historisch dann auch, dass dann immer die Tendenz eher zu autoritären Führungsstilen und entsprechenden PolitikerInnen ja führt, also dass Menschen das dann eher wählen und befürworten. Generell haben wir aber immer so ein Spektrum in der Bevölkerung und das ist sozusagen ein Aushandlungsprozess darüber, was sich dann gerade durchsetzt.
Unsere Erwartungen an Staat und Politik, Herr Kollmorgen, müssen wir die ändern? Müssen wir selber uns gegenüber auch ein bisschen als Staatsbürger darüber im Klaren sein, dass wir nicht zu hohe Erwartungen an den Staat stellen dürfen und an Politik, dass wir selber sozusagen mit anpacken können und auch mitverantwortlich sind?
Also ich würde das jedenfalls grundsätzlich bejahen, aber dann fängt das Problem ja erst an. was heißt denn das genauer? Also wo sind denn Erwartungen entstanden, die vielleicht nicht mehr in die Zeit passen, in unsere gegenwärtige Situation? Ich habe das jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen und bleibe dabei, dass es wichtig ist, das zu analysieren und immer mitzunehmen. Ne? Weil es eben in der Tat, Frau Una hat es ja auch gerade gesagt, weil es ja nicht die Menschen gibt, sondern wir sind immer situiert, nicht nur in bestimmten Situationen und in einer bestimmten biografischen Etappe, sondern ja in bestimmten sozialen Klassen und Milieus. Und da unterscheiden sich die Erwartungen wirklich gravierend und insgesamt verschiebt sich das Erwartungspanorama auch. Und wir haben es ja gerade angesprochen, wenn die Unsicherheit zunimmt, dann ist natürlich die Erwartung, dass die Gesellschaft und dann insbesondere in unseren Gesellschaften der Staat da das Zepter in die Hand nimmt und Unsicherheit beseitigt. Diese Erwartung ist dann groß. Aber ich will immerhin mal eine kleine Zahl einbringen. Wir haben in den letzten Jahren beobachtet und spannenderweise bei einer Angleichung von Ost und West, dass mittlerweile, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, 3/4, also fast 75% der Bevölkerung hohe Erwartungen an den Wohlfahrtsstaat haben, also den Wohlfahrtsstaat in der Pflicht, in der Verantwortung sehen, eher oder sogar sehr, sich in die Gesellschaft einzubringen, für Wohlfahrt zu sorgen, öffentliche Leistungen entsprechend anzubieten und eher mit einer Tendenz, diese Seite der Gleichheit und Sicherheit zu betonen gegenüber der Seite der Freiheit. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist eine Erwartung, die in den letzten 30, 40 Jahren entstanden ist, weil der Wohlfahrtsstaat mit seinem Leistungsspektrum, und ich meine jetzt nicht in jedem einzelnen Paket, aber insgesamt, ja, deutlich zugenommen hat. Wir wissen, die Staatsquote ist gewachsen, auch in den letzten Jahren noch einmal. Also will heißen, wenn wir in den letzten 30, 40 Jahren einen solchen Wohlfahrtsstaat, eine solche Wohlfahrtsgesellschaft entwickelt haben, dann ist klar, dass Menschen über diese Zeit, auch über die Generationen hinweg, genau diese Erwartungen dieses Wohlfahrtsstaats ausprägen. Und wenn der jetzt in eine Krise gerät, weil die Randbedingungen nicht mehr so sind wie vor 30, 40 Jahren, dann haben wir alle miteinander ein Problem. Und deswegen sage ich ja, ist es nicht nur ein Problem der Regierenden und der politischen Parteien, sondern von uns allen, in diesen transformativen Anpassungsprozess einzutreten. Denn das wird sich nicht aufrechterhalten lassen, da bin ich mir relativ sicher.
Also ist der Staat doch ein Pizzaservice, Frau Bettnatz?
Das ist ein Artikel. Zitat von Thomas de Maizière, der das gesagt hat, der Staat sei kein Pizzaservice. Ja, also ich kann nur zustimmen, was Herr Kollmorgen gerade gesagt hat, dass man hat sich im Prinzip ein bisschen eingerichtet, auch in Bequemlichkeit, und hat sich darauf verlassen, dass der Staat für vieles sorgt. Und dieses Erwartungsmanagement lässt sich auch im globalen Wettbewerb so nicht mehr durchhalten. Aber das ist eben dann auch wieder kommunikative, aber auch strategische Aufgabe der Regierung, es so hinzubekommen, dass wir als Land wettbewerbsfähig bleiben, aber dennoch auch natürlich soziale Härten auffedern. Aber im Moment hat man einfach das Gefühl, ich habe ja schon dieses Beispiel genannt, wenn dann, das kommt übrigens auch, also wenn ich mit AfD-Mitgliedern spiele, natürlich Ärger auch darüber, dass sie das Gefühl haben, die Inflation steigt, sie arbeiten viel, vieles funktioniert nicht, Stichwort Deutsche Bahn oder auch Kita ist die viel zu weit weg sind, der ÖVV auf dem Land funktioniert nicht. Und dann sagt jemand wie Frau Baas, es gibt keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Das stimmt ja so nicht. Also ich glaube, man muss als Regierung die Probleme offen ansprechen, ohne populistisch zu werden und versuchen, dass man sozusagen ökonomische und soziale Interessen austarieren kann. Das ist jetzt sehr leicht von mir gesagt, weil ich glaube, es ist in der Sache extrem schwierig. Aber zumindest muss man erkennbar sein, dass es so eine Art Gesamtkonzept gibt.
Das ist die politische Ebene und Frau Urner hat das Schlusswort, indem sie uns jetzt sagt, wie wir uns alle persönlich vor dem Stress dieser Gesellschaft und den Veränderungsnotwendigkeiten psychisch so einrichten können, dass es uns selbst nicht schadet.
Wahrscheinlich in 30 Sekunden nehme ich an.
Natürlich.
Okay, ja. Also natürlich ist die Antwort, die ich jetzt gebe, nur eine Teilantwort. Das möchte ich aber vorwegschieben. Das Allerwichtigste ist natürlich, sich um sich selbst zu kümmern. Das klingt jetzt erstmal egoistisch, aber ich kann nur etwas Gutes zu einer Gesellschaft beitragen. Gut im Sinne von, im besten Fall ist das dann die Absicht, das Gemeinwohl fördernd, wenn ich selber dazu in der Lage bin. Also diese Balance zu schaffen zwischen ja, sich selber auch zwischendurch rauszunehmen, auf sich aufzupassen und dann wieder handlungsfähig zu sein, halte ich tatsächlich für eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Damit einhergeht auch die Herausforderung, das große Problem ist nochmal eine eigene Sendung, der Einsamkeit. Also Stichwort nicht gehört werden, aktives Zuhören, Misstrauensgesellschaften. Wir sind diese sozial-emotionalen Wesen, sage ich immer. Und das Emotionale haben wir viel drüber gesprochen. Bin ich sehr dankbar heute, dass eben Politik auch immer emotional ist. Und das Soziale vergessen wir aber manchmal, beziehungsweise es werden uns die falschen Geschichten darüber erzählt, dass wir eben nicht sozial seien. Und das ist einfach nicht der Fall. Das heißt, für jeden Einzelnen, jeder Einzelne kann ich sagen, auf sich selbst aufpassen. Das klingt jetzt sehr platt, ist natürlich sehr viel komplexer als dieser eine Satz. Und gemeinsam mit anderen Menschen sich eine Gruppe, Verbündete suchen, mit denen man sich für etwas Gutes einsetzt, weil das findet unser Gehirn super.
Das war das SWR Kulturforum zum Thema Krieg, Inflation, Reformstau, wie raus aus der schlechte Laune-Falle. Und diskutiert haben die Juristin und Publizistin Dr. Liane Bettnatz, der Transformationsforscher Professor Dr. Ratsch Kollmorgen und die Neurowissenschaftlerin Professor Dr. Marin Urner. Mein Name ist Klaus Heinrich.